Die politischen Köpfe in Berlin sind gerade so ordentlich am Rauchen. Die durchaus erwartbare Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum Klimatransformationsfonds hat für einen Riesenberg Arbeit gesorgt. Die Regierung versucht zu retten, was zu retten ist, und die Opposition reibt sich natürlich fleißig die Hände und ist am politischen Taktieren. Beide Seiten denken dabei durchaus auch an die nächsten Wahlen, vielleicht sogar an die vorgezogenen Wahlen. Was dabei allerdings untergeht, das ist der gemeinsame und konstruktive Dialog über die großen Fragen dahinter. Wie kann sich Deutschland als attraktiver Standort mit einer nachhaltigen Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen aufstellen? Welche Investitionen brauchst du dafür und wie lassen die sich handwerklich gut und klug umsetzen? Am lautesten sind gerade eher die Stimmen, die das Desaster nutzen wollen, um notwendige und durchaus kluge Maßnahmen für mehr Klima- und Umweltschutz wieder rückgängig zu machen. Daher wollen wir bei Die Zuversichtlichen dem Thema natürlich auch eine Session widmen und schauen, ob es noch alternative Wege und Lösungen gibt, um Deutschlands Weg in eine stabile und nachhaltige Zukunft zu ebnen. Mein Name ist Zackers und ich freue mich enorm auf das Gespräch mit dem Autor und Unternehmer Reinhard Schneider. Hallo Reinhard.
Hallo Zackers, grüß dich.
Wen bewegt die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht zum Klimatransformationsfonds in dir am meisten? Den Bürger Reinhard Schneider, den Autor Reinhard Schneider oder den Unternehmer und Inhaber von Werner und Merz?
Ich denke, da muss ich gar keine Priorität fühlen, weil alle drei sind letztlich betroffen. Und das zeigt ja auch so ein bisschen die Brisanz des Themas. Denn naja, ich meine, jetzt sieht man ja erneut wieder bei der Weltumweltkonferenz oder Weltklimakonferenz in Dubai, alle die Investitionen, die man jetzt verpasst, verschleppt oder sich ausreden lässt, die werden zu ungleich höheren Folgekosten führen in der näheren Zukunft, wenn man denn annehmen möchte, dass man weiterhin in lebenswerten planetaren Verhältnissen gerne ja vorankommen möchte, leben möchte, seine Zukunft und die seiner Kinder gestalten möchte. Und von daher finde ich es immer bitter, wenn diese Investitionsmöglichkeiten im Klein-Klein so stark beschnitten werden, obwohl es große Hebel gäbe, die auch relativ kurzfristig Erleichterung schon mal bringen könnten.
Wenn wir über Hebel reden, jetzt noch in eine gute Zukunft investieren zu können, welche siehst du da eher so aus großer volkswirtschaftlicher Sicht und welche vielleicht aus betriebswirtschaftlicher oder unternehmerischer Sicht?
Also natürlich gibt es einen mittelfristigen Hebel, an dem ja schon viel gearbeitet wurde und dessen Schärferstellung wahrscheinlich auch notwendig ist, aber das alleine wird nicht reichen. Ich rede da über die CO2-Bepreisung, die natürlich weiter anwachsen soll ja auch und vielleicht noch schneller anwachsen muss. Das ist aber ein Hebel, der auch sicherlich volkswirtschaftlich starke Auswirkungen hat. Aber die Lenkungswirkung, die lässt sich ja noch verstärken, indem man an die Dinge rangeht, die nicht nur ja die Volkswirtschaft Geld kosten, sondern vielleicht dem Staat auch mehr Geld bringen, obwohl dort etwas ja unterstützt wird, was klimaschädlich ist. Also quasi die klimaschädlichen Subventionen, deren Abbau sogar zu einer Budgeterleichterung, also zu mehr Geld in der Staatskasse führen würde. Und das ist natürlich jetzt wieder ein aktuelles Thema geworden, nachdem immerhin 60 Milliarden, von denen noch, wenn man Herrn Lindner Glauben schenkt, 17 Milliarden übrig sind, die ihn jetzt fehlen für die dringlichsten ja Transformationsprojekte der Bundesregierung, die ja leider insgesamt schon in Europa und auch im weltweiten Vergleich, gerade im Vergleich zu den USA, gar nicht so wahnsinnig stark in die Transformation bisher investiert hat. Das heißt, da kommt es wirklich auf jede Milliarde an, die jetzt auch mobilisiert werden kann.
Wie entscheidend ist denn der Klimatransformationsfonds wirklich für die Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft? Wie viele Milliarden da wirklich fehlen, das schaut die Regierung gerade noch oder wo sie die noch herholen kann. Aber ob die deutsche Wirtschaft wirklich zukunftsfähig und nachhaltig wird, hängt das wirklich von diesem Betrag und von diesen Milliarden ab?
Natürlich hängt es an jeder Milliarde. Nur jede Milliarde, die am Ende fehlt, sind wahrscheinlich 3, 4, 5, 6 oder 10 Milliarden, die man in wenigen Jahren zusätzlich investieren müsste, um noch dieselbe Klimaentlastung erreichen zu können, weil uns rennt die Zeit davon. Und in diesem Fonds von den 60 Milliarden, geht's ja um auch Zukunftstechnologien, es geht auch um Wirtschaftsfaktoren, es geht um die Ansiedlung von Zukunfts-Hightech auch in Deutschland, aber es geht auch direkt um Transformationsbereiche, wie zum Beispiel Anreize auch für Einbau von Wärmepumpen und ich sag mal Entdramatisierung der Ängste zu dem Thema, wie heizen wir in Zukunft. Und das sind schon große Veränderungschancen, wenn man weiß, dass auf dem Wärmesektor sehr viel mehr Emissionen noch eingespart werden kann als auf dem Stromsektor. Man redet sehr viel über Strom, zu Recht, aber im Wärmesektor geht es um größere Energiemengen, die eben aus erneuerbaren Quellen dann stammen könnten und sollten.
Was ich jetzt schon herausgehört habe, ist, dass man vielleicht gar nicht so sehr den Rotstift ansetzen muss, um zum Beispiel Sozialausgaben, also Zahlungen an Kinder, an Familien oder Arbeitslose zu streichen. Wärst du also aus unternehmerischer Sicht der Meinung, dass man eigentlich das Geld aus anderen Bereichen mobilisieren könnte, indem man zum Beispiel Subventionen verlagert, die dann für eine nachhaltige und zukunftsfähige Wirtschaft eigentlich gar nicht mehr notwendig sind?
Ja, ich halte es für einen Fehler an dem sozialen Frieden, von dem wir alle in Deutschland noch profitieren, alle, da zu sägen, indem man Sozialabbau betreibt. Wir brauchen auch eine gemeinsame Wahrnehmung, dass wir uns es leisten können, an der ökologischen Transformation zu arbeiten. Und wenn man dort einige Bereiche der Gesellschaft eher wieder sozial unter Druck kommen lässt, dann sinkt die Bereitschaft. Auf der anderen Seite, mir kann niemand erklären, warum eine ganze Liste von klimaschädlichen Subventionen, die in Summe laut dem Umweltbundesamt 65 Milliarden ausmachen, da haben wir quasi genau die Summe, die ursprünglich dann wieder durch das Verfassungsgericht der Bundesregierung genommen wurde, warum die weiterhin bestehen soll, bis hin zur Förderung der deutschen Industrie, Exportindustrie für Kohle- und Atomkraftwerke und andere unsinnige Dinge, beziehungsweise klimaschädliche, die über reinen Lobbyismus letztlich in die Welt gesetzt wurden. Und diese Liste mal kritisch zu hinterfragen, ist eine enorme Chance. Vielen ist ja das gar nicht bewusst gewesen, was da so alles draufsteht. Man hat dann vielleicht über andere Subventionen gesprochen, aber die Zeit hat ja schon mal geschrieben, dass wir die Liste, die Herr Lindner nicht wahrhaben möchte. Aber da stehen skurrile Sachen drauf. Und wenn man mal schaut, allein die Energiesteuerbefreiung des Kerosins, damit man auch wirklich billig fliegen kann, 8,4 Milliarden aufgerundet. Die Energiesteuervergünstigung für Diesel, 8,2 Milliarden. Da kommt schon einiges zusammen und es geht auch um die Förderung der Kreislaufwirtschaft bis hin zur Vermeidung der Vermüllung unserer zivilisierten Welt. Und dann denken natürlich viele zu Recht an Plastik. Und leider ist es ja so, dass immer weniger in Rezyklate investiert wird in Deutschland. Auch die herstellenden Firmen, mal von unserer komplett abgenommen und abgesehen, machen das leider nicht mehr, sondern immer weniger, dass sie Rezyklate verwenden und Kreislaufwirtschaft bei Plastik. Warum? Weil das umweltschädliche Einmalplastik, ja, Virgin Plastik genannt, das dann meistens wieder verbrannt wird nach der Benutzungsphase, ja, in deutschen kommunalen Müllverbrennungsanlagen. Das wird gefördert, das wird subventioniert. Zum Beispiel, indem man sagt, das ist eine der ganz, ganz wenigen Materialien, die man aus Erdöl herstellt heutzutage, die keiner Steuer unterliegen dürfen, keiner Mineralölsteuer. Und das kann mir auch niemand wirklich sinnhaft erklären, warum das denn so bleiben muss, dass jeder hier in Deutschland etwas zahlen muss, nur damit das Umweltfalscheste, das attraktivst billigste bleibt gegenüber Alternativen, die technisch bereits umsetzbar sind. Eben zum Beispiel Recycling, Rezyklate, die in allen Verpackungen eingesetzt werden könnten. Und über diese Fehlanreize hätte man ja die Chance, wenn man sie denn stoppt, eine doppelte Lenkungswirkung zu erreichen, indem allein durch die Reduktion der Vereinfachung des falschen Verhaltens ein besseres Verhalten zu erwarten ist und gleichzeitig man mehr Geld in der Kasse hat, ja, um damit auch das richtige Verhalten nochmal zu belohnen. Und da sage ich, alle Chancen oder alle Maßnahmen, die eine doppelte Lenkungswirkung haben pro Euro, sollten zuerst in Betracht genommen werden, wenn es darum geht, Lücken im Haushalt zu füllen.
Die aktuelle Lücke für 2024 sind, glaube ich, gar nicht mal die großen 60 Milliarden, sondern eher 17 Milliarden noch, wenn ich mich nicht täusche. Aber wie können wir die Lücke denn mit welchen konkreten Maßnahmen schließen? Und hast du das Gefühl, dass bisher die Maßnahmen gleichermaßen Mittelstand und die große Industrie gefördert haben? Oder wurde dabei vor allem auch der Mittelstand ein kleines bisschen außer Acht gelassen, der eigentlich vor Ort die Nachhaltigkeitstransformation stemmen muss?
Also aus meiner Perspektive kann ich das natürlich nicht abschließend beurteilen für jede Branche, wie weit die jetzt eher Großkonzern oder mittelständisch Chancen sieht. Aber wir können das ganz gut überblicken beim allgegenwärtigen Thema Plastik. Die Herstellung von Frischplastik, Neuplastik aus Erdöl, Plastik, das am Ende wieder zu CO2 verbrannt wird, ist ein Business, das vor allem von Großkonzernen getrieben wird und die dort weiterhin nicht unerhebliche Summen an Geld verdienen, während die ökologische Variante, die auf einem hohen Qualitätsniveau bereits technisch verfügbar ist, Rezyklate, das ist ein mittelständisch geprägtes Business, ein Kreislauf der Aufbereitung, der über Recyclinganlagen, Feinsortierer und auch Firmen wie unsere betrieben werden kann, ohne dass es zu einem Qualitäts- oder sonstigen Leistungsverzicht beim Verbraucher dann führen müsste. Aber naja, von uns mal abgesehen, macht es so gut wie keiner, erst recht nicht aus dem gelben Sack und wie bereits erwähnt immer weniger, weil es vielen einfach zu teuer ist. Und dass wir da kurz vor einem Kipppunkt stehen, bei dem tatsächlich auch diejenigen Firmen, die jetzt nicht so vorrangig ökologisch motiviert sind, wie das bei unserem Haus, glaube ich, durchaus der Fall ist, wir machen das natürlich auch, weil wir da einen Ruf weiter ausbauen wollen als Vorbild und hoffen, dass das auch Anerkennung findet. Aber diejenigen, die das einfach rein wirtschaftlich betrachten, die waren schon mal auf Rezyklat gekommen, nämlich vor anderthalb Jahren, als der Ukraine-Krieg gerade frisch ausgebrochen war und Erdöl $130 pro Barrel gekostet hat. Und da war es einfach billiger, auf Rezyklate zu gehen. Und dann haben die alle ihr Ökogewissen entdeckt und haben Rezyklate nachgefragt. Und viele dachten schon, juhu, jetzt kommen wir endlich in die Kreislaufwirtschaft. Das Ärgerliche war natürlich, dass ein Großteil von diesen Firmen wieder rausgegangen ist aus dem Rezyklat, nachdem der Erdölpreis wieder gesunken ist. Der Rezyklatpreis natürlich nicht gesunken ist, weil der hängt nicht ab von den Rohstoffkosten, weil Rohstoff ist quasi gratis, sondern hängt ab von den Verarbeitungs- und Aufbereitungskosten. Und das zeigt, wie nah man an dem Punkt schon ist, dass eine Mehrheit der Industrie, die diesen Stoff, die sich um diesen Stoff kümmert, schon interessiert ist, das ökologisch Richtige zu tun, aus rein wirtschaftlichen Interessen. So, und diesen Kipppunkt, den könnte man auch erreichen über Anreizmaßnahmen, nämlich zum Beispiel jetzt die Verringerung oder auch Streichung der Subventionierung des umweltschädlichen Neuplastiks. Dann würden die Leute, die Firmen, automatisch Rezyklat nachfragen wollen. Leider macht man aber diese Lenkungsmaßnahme trotzdem nicht. Und das hat halt etwas mit Lobbyismus zu tun, der gerade in Deutschland auch sehr einflussreich ist.
Angenommen, die Regierung entscheidet sich für grundsätzlich andere Maßnahmen, um das Milliardenloch zu stopfen. Und das könnte ja sogar sein, dass sich das über den Klimatransformationsfonds noch ausweitet bis zum Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Und damit wären dann zum Beispiel auch die Strompreisbremse oder die Industriestrompreisförderung betroffen. Und angenommen zum Beispiel die Regierung sagt, wir machen jetzt die CO2-Steuer höher oder wir streichen die Mineralölsteuerbefreiung für die Produktion von Virgin Plastic. Ließe sich das schnell genug umsetzen? Wäre die Industrie in der Lage, da schnell genug drauf reagieren zu können?
Also es hat gerade einmal wenige Wochen gedauert, nachdem der Erdölpreis am Anfang des Ukraine-Konflikts, des Ukraine-Kriegs, der von Russland ja ausgelöst und betrieben wurde, die Industrie dann komplett und spürbar und messbar in Richtung Rezyklat umgelenkt hat. Weil bei Kostenvorteilen ist die Industrie, auch große Unternehmen, sind überraschend schnell in ihren Reaktionen. Wenn es nur um die Umsetzung von ethisch motivierten Ankündigungen oder PR-motivierten Ankündigungen geht, kann das ja Jahrzehnte dauern. Aber bei den Kosten reagieren alle sehr schnell. Von daher, wenn man eine Steuerbefreiung streicht, das heißt auch schon genau bekannt ist, wie sonst die Steuer erhoben werden müsste, weil etwas sehr Ähnliches für viele andere Verwendungsarten von Rohöl bereits existiert, wie das bei der Mineralsteuer der Fall ist, dann könnte man das wirklich schnell umsetzen. Und die Reaktionsgeschwindigkeit der Wirtschaft wäre wahrscheinlich maximal, weil es geht um das, was die Wirtschaft immer interessiert, nämlich ihre Investitionsfähigkeit und monetäre Dinge. Und man muss ja das richtige, das ökologisch richtige Verhalten idealerweise auch ökonomisch zumutbar und interessant machen, um schnell viele zu Veränderungen zu bringen. Und wenn man diese einmalige Chance hat, dass man vor dem Kipppunkt steht, fragt man sich ja, warum ist es dann nicht schon längst gemacht worden? Und das hängt leider damit zusammen, dass Großkonzerne einen größeren Lobby-Einfluss haben auf politische Entscheidungen als Mittelständler. Was damit zusammenhängt, dass erstmal die Einzelfälle mit den hohen Arbeitsplatzzahlen, wenn die dann in Frage gestellt werden über Abwanderungsdrohungen, natürlich in der Öffentlichkeit mehr Eindruck machen und damit auch auf Politiker, als das Hintergrundrauschen vieler kleiner Mittelständler, die, selbst wenn sie dann in Insolvenz gehen, einer nach dem anderen, keine spektakulären Einzelfälle erzeugen und auch ihrerseits ja noch nicht mal mit Abwanderung drohen können und wollen, weil die standorttreu sind. Und für die Standorttreuen, die gute Arbeitsplätze und Wertschöpfung hier im Inland, in einem Land, das gar nicht so viele Rohstoffe hat, dann anbieten können, dauerhaft, für die sollte man, glaube ich, auch etwas tun, erst recht, wenn es gleichzeitig etwas Sinnhaftes für das Klima und die Entlastung unseres Planeten bedeutet.
Was ist denn so für kleine bis mittelgroße Mittelständler, die auch nicht einfach den Standort verlagern können, entscheidend, um ihren Beitrag für die Nachhaltigkeitstransformation leisten zu können? Was würdest du denn dir so als nachhaltiger Mittelständler von der Bundesregierung wünschen?
Dass die Langfristigkeit der Vorteile stärker gewichtet wird als die Kurzfristigkeit. Das ist ja leider ein Problem generell der ökologischen Transformation, dass viele sagen, ja, wir brauchen sie, aber jetzt gerade können wir sie uns noch nicht wirklich leisten. Und weil dieser Eindruck selbst noch aufrechterhalten wird, wenn die allergrößten Krisen schon vorbei sind und man sagen kann, ja, okay, wir hatten früher mal gedacht, oh, jetzt müssen wir alle frieren im Winter, weil wir uns das Öl nicht mehr leisten können oder gar keins mehr da ist und kommen nicht so schnell in die Wärmepumpe hinein und so weiter. Und da hat man ja schon gesehen, also so die ganz großen Befürchtungen, die hat man ja Gott sei Dank abwenden können. Und es ist auch niemand bei uns in Deutschland erfroren. Natürlich gibt es auch Budgetkrisen, die letztlich die privaten Haushalte betreffen. Und die Inflationsangst, jetzt ist die Inflation wieder zurückgegangen auf letztlich 3,2%. Das hätte man vor einem Jahr auch noch nicht so zu hoffen gewagt. Es gibt halt durchaus schon Entlastungssignale, die wieder Spielräume öffnen könnten, um zu sagen, dann wenden wir uns doch mal dem Hauptziel der ökologischen Transformation wieder zu. Aber dann gibt es auf der anderen Seite natürlich die kurzfristigen taktischen Überlegungen der verschiedenen politischen Parteien, um in der Gunst der wechselhaften Wählerstimmung dann halt wieder zu punkten oder das Klientel dann zu bedienen. Und das macht es natürlich wieder kompliziert. Das heißt, da, wo man immer kurzfristig erstmal einen kleinen Vorteil versprechen kann, obwohl absehbar ist, dass das mittel- bis langfristig wieder deutlich mehr Nachteile bringt, entscheiden sich halt viele für den kurzfristigen Weg. Und hier kann man nur hoffen, dass eine Zuwendung zu den Zielen der Mittelständler und des Mittelstands letztlich auch als Einsicht der Politiker dazu führt, dass man eine langfristig erfolgreiche in Richtung Ökologie, aber auch in Richtung Wirtschaftsstärkung, langfristigere Weg angeht, weil Mittelständler das Glück haben, nicht zum Quartalsende Analysten überzeugen zu müssen, dass sie die höchste aller Umsatzrenditen haben und daher ihr Börsenkurs gestützt werden sollte durch Kaufempfehlungen dieser Analysten, sondern die denken ja, Gott sei Dank, über Jahre und Jahrzehnte, um ein sinnhaftes Unternehmen in vielen Fällen dann auch in die nächste Generation übergeben zu können. Und Sinnhaftigkeit hat auch sehr viel mit Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen zu tun in der heutigen Zeit. Und das zu erkennen, dass darauf zu setzen auch wirtschaftlich dauerhaft bessere Stabilität bringt, als auf, naja, Großkonzerne zu setzen, die ihr, ich sag's jetzt mal ein bisschen provokativ, Erpressungsspiel immer betreiben werden, dass irgendwo anders man noch mehr Steuervergünstigungen kriegt oder noch mehr Befreiung von Umweltauflagen und dann wieder mit Abwanderung droht. Das ist eine Erkenntnis, die muss ich erst verbreiten. Und Deutschland hat ja noch einen gewissen Mittelstand, Gott sei Dank. Der ist aber aktuell stärker denn je gefährdet. Und das sind ja Zusammenhänge, die sind vielen noch nicht klar, dass Nachhaltigkeit und Mittelstand leider heutzutage besser zusammenpassen als Nachhaltigkeit und Großkonzerne. Wie man das bei den Großkonzernen ändern könnte, da habe ich auch so gewisse Vorstellungen, aber da kommen wir vielleicht später nochmal dazu.
Schwächt sich Deutschland als Standort mit allzu ambitionierten Klimazielen selber? Der Arbeitgeber, Präsident Rainer Dulger, hat ja gerade erst gefordert, die Klimaziele ein bisschen zu entschärfen und erstmal wieder als Standort attraktiv zu werden. Denkst du, Deutschland schießt sich sozusagen selber ins Knie, wenn wir unsere Klimaziele nicht nur endlich mal erreichen, sondern im besten Falle sogar ambitionierter angehen würden?
Die Investitionen in die Kreislaufwirtschaft werden vor allem von mittelständischen Unternehmen getätigt. Und wie bereits angesprochen, hier nicht abwanderungsbedrohte, auf jeden Fall nicht wie bei Großkonzernen abwanderungsbedrohte, gute, sozial auch wirklich gut ausgestaltete Arbeitsplätze neu zu schaffen über diese Industrien, schafft mehr Chancen, als es Risiken bedeutet. Und die Arbeitgeberrepräsentanten, die davor warnen, dass die Ökoziele zu dominant sind, muss man auch immer schauen, naja, vertreten die vorrangig Mittelständler oder sind es auch dann Großkonzerne? Und ich denke, dass der Teil des Mittelstands, der an der ökologischen Transformation auch wirklich proaktiv und umsetzungsbetont arbeitet, sowieso der zukunftsträchtigere ist. Das heißt, ja, es kann sein, dass selbst im Mittelstand es einzelne Branchen gibt, die es dann ein bisschen schwerer haben werden. Aber ganz viele andere werden es leichter haben. Das Problem bei allen Verbänden ist natürlich immer, dass die Verbandsrepräsentanten die großen Sorgen der Bestehenden natürlich stärker gewichten und vertreten, als die noch nicht konkret existierenden neuen Arbeitsplätze der anderen, die da eher größere Chancen sehen. Das heißt, selbst wenn 10 Unternehmen 1000 neue Arbeitsplätze irgendwo in der ökologischen Transformation, im Recycling etc. Prognostizieren und das als realistische Chance sehen, ist deren Stimme meistens schwächer als 3 Unternehmen, die sagen, wir kämpfen ums Überleben. Und selbst wenn es dort um weniger Arbeitsplätze geht. Weil natürlich derjenige, der behaupten kann, vielleicht sogar auch zu Recht behaupten kann, dass er auch ein Nicht-Gewinner, ein möglicher Verlierer der Transformation ist, einen größeren Share of Voice und eine größere Aufmerksamkeit meistens geschenkt bekommt, als viele andere, die ja kein echtes Problem haben, weil es bei denen vorangeht und die aber auch Arbeitsplätze neu schaffen. Das Problem ist nur, ohne eine Veränderung kann keine Volkswirtschaft auf Dauer bestehen in sich immer rasanter ändernden Märkten und auch auf einem Planeten, der andere Stabilisierungsanforderungen an uns alle stellt. Deswegen, dem Thema Veränderung muss man sich auch mit einer anderen Einstellung stellen und nicht nur sagen, wir gucken nur auf die, die möglicherweise was verlieren können und da kämpfen wir dagegen an. Und selbst wenn viel mehr andere viel mehr irgendwo anders dazu gewinnen können, die müssen wir erstmal zurückstellen, weil die haben ja kein richtiges Thema. So kann man mit Veränderungsnotwendigkeiten nicht umgehen.
Es wird also vor allem auf die geachtet, die am lautesten schreien oder den bisherigen Status quo repräsentieren, aber noch nicht auf die, die die Zukunft oder den Weg in die Zukunft ebnen. Warum ist das Thema Veränderung, gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit, hier in Deutschland eigentlich so angstbesetzt? Ich habe immer das Gefühl, da ist gleich die Besorgnis da, dass mehr in die persönliche Freiheit eingegriffen wird oder dass unser Wohlstand flöten geht und dass es sehr wenig Aufmerksamkeit auf all den Chancen, die damit einhergehen. Hat Nachhaltigkeit in Deutschland ein Kommunikationsproblem?
Ja, es ist leider schon so, dass man in Deutschland mit Ängsten sehr viel Aufmerksamkeit generieren kann. Man kann jetzt darüber spekulieren, aus welchen historischen Erfahrungen, traumatischen Hyperinflation, Weltkriege, schuldhaftes Verhalten etc. das mehr hervorgekommen ist. Und ich meine, das Ausland mokiert sich ja schon öfter mal über Deutschland, auch jetzt in der Krise, dass das deutscheste aller Krisen ist, weil man sich in seiner eigenen Austeritätspolitik selbst gefangen hat, über die Schuldenbremse und daran verzweifelt festhalten möchte. Alle diese Stabilisierungswünsche in Deutschland, ja, das ist ja in der Tat sehr, sehr wechselhafte, auch sehr unangenehme Erfahrungen hat machen müssen, sind natürlich keine so allzu gute Voraussetzung, um in einem Umfeld, das starke Veränderungen erfordert, zu realisieren. Und daher den Mut auch den begründeten, qualifizierten Mut stärker zu gewichten als eine diffuse Angst, ist eine große Aufgabe, gerade für Deutschland. Und das hängt vielleicht auch so ein bisschen mit der Alterspyramide zusammen. Ne? Je älter eine Gesellschaft ist, desto weniger ist sie so für wirklich Neues spontan zu gewinnen. Aber man muss mit der Veränderung einen Weg finden. Und von daher lohnt es sich auch, übrigens gerade für die Medien auch, Leuchttürme der positiven Veränderung, bei der auch die Wirtschaft jetzt nicht unter die Räder gekommen ist, sondern man sogar neue Wirtschaftschancen schon hat realisieren können, dass die auch mal genannt werden. Das kommt aber in den Medien in Deutschland auch nicht vor, weil man darf über alles schimpfen mit Nennung des Namens, ganz gezielt. Aber wenn man einmal ein Positivbeispiel nennt und es würde darin ein Firmenname oder gar eine Marke vorkommen, um Gottes Willen, also das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das wäre ja nicht Greenwashing, sondern das wäre ja Schleichwerbung. So. Und von daher ist natürlich auch so eine Prägung auf das Negative schon üblich geworden. Leider auch immer noch in den Medien, auch wenn man da versucht, jetzt so kleine Muntermacher dann zu nennen, aber das sind dann meistens so ganz kleine Geschichten, nur so im Privaten oder Sachen, die nichts mit konkreten wirtschaftlichen Einzelbeispielen zu tun hat. Sodass viele Menschen ja schon sagen, man zieht es vor, überhaupt keine Nachrichten mehr anzuschauen, wenn man dann nur depressiv wird. Und das halte ich für falsch und prekär. Aber es sollte auch konkrete Mutmach-Nachrichten geben, in denen konkrete Beispiele auch mal aufgeführt werden. Und nicht nur, dass man die Katze vom Nachbarn wiedergefunden hat.
Es braucht also ganz konkrete und sehr viele positive Beispiele, um Mut zu machen. Welche Vision würdest du gerne anbieten für ein Deutschland, das wirtschaftlich global immer noch ganz vorne mitspielt, aber gleichzeitig es vielleicht schafft, nicht nur die eigenen Klimaziele endlich mal solide zu erreichen, sondern sie vielleicht sogar übererreicht und auch als Vorbild dienen kann? Also das heißt, ein attraktiver Standort gepaart mit wirklich führender Nachhaltigkeitsambition.
Das ist auch ein wichtiges Thema in der aktuellen Debatte. Wie viel kann denn Deutschland erreichen alleine, wenn andere Länder, die vielleicht noch größere Verschmutzungsraten pro Person oder insgesamt haben, nicht sofort mitziehen? Das ist ja auch eine Ausrede, hinter der sich viele verstecken, um erstmal nichts zu tun, weil immer wenn man einen anderen kennt, der noch schlimmer ist, ne, ist es ja bequem für einen selbst. Das mit der Eigendynamik und das mit dem Mitziehen und dem, wenn man so will, Viralgehen von guten Ideen funktioniert natürlich ganz anders. Das heißt, wenn man andere, die ganz andere Probleme und auch vielleicht Budgetrestriktionen haben, zu etwas bewegen möchte, etwas mitzugestalten in positive Richtung, dann hat eine Vorbildfunktion eine ganz andere Glaubwürdigkeit, als wenn man sagt, ja, mach du mal und wenn du es dann kannst, komme ich dann vielleicht auch dann, ja. Aber erst wenn du es richtig gut machst und ob du es richtig gut machst, das schauen wir erst einmal und da habe ich so meine Zweifel. Sondern man muss bei dem eigenen Verhalten anfangen, in den eigenen Unternehmen, nicht nur privat. Und dann wiederum kann auch eine Glaubwürdigkeit entstehen aus einem Land heraus, was ja viele der modernen Werkstoffe, die heutzutage durch falschen Umgang in Verruf geraten sind, wie zum Beispiel Plastik, erfunden hat. Ja? Und dass diese weit entwickelten Länder dann aber auch Ideen aufzeigen und auch Verfahrensweisen, die in der Skalierung funktionieren, die auch wirtschaftlich interessant sein können, mit dem Problem deutlich besser umzugehen und die Emissionen dramatisch zu reduzieren und das wieder im Kreislauf zu führen, das kann auch ein Exportschlager sein, wenn Nachhaltigkeit made in Germany wieder an Glaubwürdigkeit zurückgewinnt, weil wir waren mal da sehr gut in unserer Reputation, jetzt fallen wir momentan eher wieder zurück. Und es wäre schön, sich das wieder zu holen, weil das ist die Art von Wettbewerb und wirtschaftlichen Erfolg, die allen nur hilft, nämlich eben auch dem Klima und der Umwelt und den Arbeitsplätzen im Inland. Und daher ist es wichtig, die Vorbildfunktion direkt anzugehen, anstatt auf andere zu warten.
Kann Deutschland ohne neue Schulden überhaupt im globalen Greentech-Wettbewerb mithalten? Also wir sind ja wirklich noch weltweit führend, was die Forschung angeht, im Greentech-Bereich sehr schlecht darin, weltweit relevante und erfolgreiche Unternehmen hervorzubringen, die dann auch noch hier vor Ort bleiben. Und wenn wir da mitziehen wollen, reicht das wirklich dann nur Subventionen aus einem bisher fossilen Bereich in einen Zukunftsbereich, in zum Beispiel Erneuerbare oder Greentech zu verlagern?
Also die Umschichtung sollte die erste Maßnahme sein, weil sie auch kurzfristig umgesetzt werden kann. Und ja, es wird auch Einzelne geben, die sich benachteiligt fühlen, aber wenn größere Kreise dauerhafte Vorteile daraus haben, die auch die Wirtschaft stärken und dann ja auch über den Arbeitsmarkt, ja, es werden ja eher Stellen, so Mitarbeitende und Fachkräfte gesucht, anstatt dass wir jetzt zu viele Arbeitslose hätten. Also wenn jemand in einem Bereich vielleicht nicht mehr so viel Zukunft sieht, findet der sehr leicht in Deutschland in anderen Bereichen interessante Jobs. Das müsste eigentlich der erste Schritt sein, dass dann eine Mehrverschuldung nichts Unseriöses sein muss, das kann man relativ leicht daran erkennen, dass selbst in der jetzigen Zinssituation, obwohl ja viele auch davon ausgehen, dass die Zinswende gar nicht mehr so weit entfernt ist und die dann wieder runtergehen, ja, dass dann das, was man als Volkswirtschaft, als Zinslast zu tragen hätte im Haushalt über eine größere Neuverschuldung, deutlich geringer ist als die notwendigen Mehrinvestitionen für spätere, ja, also für Maßnahmen, für Klimamaßnahmen, die man heute verpasst. Das heißt, alles, was ich heute nicht an Maßnahmen ergreife, wird in 5 Jahren doppelt so teuer sein, 3 oder vielleicht sogar 10-mal so aufwendig sein, nicht nur wegen der allgemeinen Inflation, das wäre ja auch an die Zinsen gekoppelt, sondern aus dem schlichten Grund, weil die Umweltverhältnisse sich so weit verschlechtert haben, dass noch viel heftigere Maßnahmen notwendig wären, um das wieder ausreichend zu reparieren. Deswegen denke ich, in diesem Stadium des Klimawandels, und das kann man ja in den Klimakonferenzen auch immer wieder hören von den Fachleuten, die es wirklich wissen müssen, lohnt es sich eher, die geringe Zinslast der Verschuldung aufzunehmen, als die enorme Zinslast von immer aufwendigeren Reparationsmaßnahmen, die dann notwendig werden. Das ist eine Relation, die selten betrachtet wird, weil, es kann einem niemand so ganz genau sagen, um wie viel aufwendiger es denn in 5 oder 10 Jahren wird. Wird es doppelt so aufwendig? Wird es 3-mal so aufwendig? Und aus dieser Unsicherheit heraus sagt man einfach, naja, dann gehen wir mal davon aus, dass es nicht so arg wird und dann haben wir ja noch Zeit. Das ist die riskanteste aller Vorgehensweisen, die leider dazu geführt hat, dass man derzeit leider schon sich damit beschäftigen muss, das 1,5 Grad Erwärmungsziel aufzugeben und zu sagen, tun wir alles, um unter 2 oder 2,5 Grad zu bleiben, was schon aufzeigt, dass hier Schäden entstehen, die prekäre Auswirkungen haben werden, bis hin zu Migrationsströmen, die auch politisch letztlich von ja vielen nicht gewollt sind und dann auch sehr aufwendig wieder sein werden in ihrer, ja, in ihrer Behebung. Weil was sollen wir für Perspektiven auch bieten, wenn wir noch nicht mal Vorbild sein wollen, für die Länder, die klimatisch noch viel mehr unter Druck kommen als Deutschland?
Es gibt also wirklich gewichtige Gründe, jetzt schon vor allem als Volkswirtschaft in die Zukunft zu investieren. So aus der Sicht eines einzelnen Unternehmens, gibt es denn da betriebswirtschaftlich wirklich gute Gründe, jetzt schon in die Nachhaltigkeitstransformation zu investieren? Oder kann man sich da vielleicht sagen, ich warte erstmal noch, was die anderen machen oder was die Regierung entscheidet?
Wenn es um Kriterien geht, nach denen Verbraucher ihre Kaufentscheidung treffen, da gibt es eines, was aus meiner Sicht immer wichtiger wird. Warum? Weil sehr viele Hersteller dieses Kriterium einfach unberücksichtigt gelassen haben und es mit Füßen getreten haben, nämlich die Vertrauensentwicklung, das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der eigenen Auslobungen. Und dieses Vertrauen, das ist toll, wenn man es hat. Das ist bei uns im Unternehmen ein Grund, weshalb wir uns wirtschaftlich, Gott sei Dank, durchaus positiv entwickeln. Aber wer dieses Vertrauen wieder aufbauen möchte, weil er es vorher über Greenwashing stark belastet hat, der tut gut daran, proaktiv das Richtige zu tun, noch bevor der Druck der Öffentlichkeit, der NGOs, der Stakeholder übermächtig wird und man dann quasi als Getriebener sagt, ja gut, dann fangen wir jetzt auch endlich mal an, ökologisch das Richtige zu machen. So gewinnt man kein Vertrauen. Heutzutage hat man eher das Risiko, dass man dann noch weiter Vertrauen verspielt. Das heißt, sofort jetzt proaktiv, ohne großen äußeren Druck, intrinsisch das ökologisch Richtige zu tun, kann zum ökonomischen Vorteil werden. Bei uns ist das passiert, indem man Vertrauensvorsprünge erreicht, die einem Marktanteile gewinnen lassen.
Wow, wir haben jetzt die letzten Minuten wirklich das Thema aus unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachtet, haben geschaut, welche möglichen alternativen Wege gibt es, um Deutschland nicht nur als Standort attraktiv zu machen, sondern auch führend in Bezug auf Nachhaltigkeit und das gleichzeitig sinnvoll zu finanzieren. Ich würde gerne den Bogen wieder zum Anfang zurückschlagen. Eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist: Wie können wir in Deutschland das Thema Nachhaltigkeit wirklich gemeinsam und konstruktiv miteinander angehen? Wenn wir schauen, was in Berlin gerade los ist, dann wirkt das vor allem immer sehr auf die eigene Partei bedacht und sehr wenig im Sinne aller. Also, was brauchen wir, um in Deutschland wirklich gemeinsam an einem Strang zu ziehen und auch knifflige, reibungsbehaftete Themen konstruktiv lösen zu können?
Also als erstes würde ich mir eine stärkere Wissenschaftsorientierung wünschen, dass Politik weniger auf Interessensgruppen, die leider halt häufig ja auch in Form von Lobbygruppen auftreten, hört, sondern auf die logischen und belegten Erkenntnisse der Mehrheitswissenschaft. Weil Wissenschaft muss man auch immer vorsichtig sein. Es gibt ja mittlerweile für fast jede Aussage irgendeinzelne Wissenschaftler, aber es gibt auch eine klare Mehrheitsmeinung, wo die Zusammenhänge tatsächlich begründbar sind. Und deren Empfehlungen sollten die Basis sein für die großen Weichenstellungen, gerade wenn es um die Prioritäten bei der ökologischen Transformation geht. Weil diese Orientierung an den langfristig richtigen Technologien, die aber jetzt schon verfügbar sind, einer der ganz großen Hebel darstellt. Es hilft nichts, wenn wir sagen, wir bleiben technologieoffen und machen eigentlich immer alles weiter wie bisher und hoffen irgendwie auf die Wundertechnologie der Zukunft, sondern wir müssen schauen, was haben wir jetzt schon an Möglichkeiten zur Verfügung, dass wir hochskalieren können mit einem Minimum an Emissionen und einer Zumutbarkeit wirtschaftlich. Und da gibt es klare Aussagen der Wissenschaftler, die übrigens oft diametral dem entgegenlaufen, was Lobbyverbände von Großunternehmen sich gerne so wünschen würden. Und ich denke, da steckt eine enorme Chance drin, der Wissenschaft, der Unabhängigen, eine stärkere Stimme in der politischen Meinungsbildung einzuräumen.
Um Deutschland also nach vorne zu bringen, nicht nur zu den planetaren Grenzen, sondern vor allem auch zu einer stabilen und nachhaltigen Wirtschaft, gibt es also noch einiges gemeinsam zu besprechen und vor allem gemeinsam anzupacken. Und das nicht nur basierend auf der Klimawissenschaft, sondern auch auf der Klimapsychologie. Warum das so ist, das besprechen wir in der nächsten Session von Die Zuversichtlichen. Und zwar gemeinsam mit der Psychologin, Autorin und Sprecherin der Psychologists for Future, Katharina van Bronswijk. Sie hat das großartige Buch Klima im Kopf geschrieben und die Psychologists for Future haben gerade daskannstdutun.de gelauncht. Eine großartige Seite, die einem erklärt, warum unsere Psyche ein kleines bisschen ein Klimaleugner ist und wie wir wirksamer werden, wenn wir darum wissen und was wir überhaupt tun können. Auch ganz normal als Bürger und als Zivilperson, wenn mal wieder zu viel negative oder zu krisenbehaftete Nachrichten auf uns einprasseln und wir uns das ein bisschen mehr Wirksamkeit und Zuversicht wünschen. Das werden wir gemeinsam mit Reinhard und Katharina besprechen. Bis dahin schaut euch um auf diezuversichtlichen.de, denn es gibt ja schon auch das wunderbare Gespräch mit Jan Hegenberg, Autor von Weltuntergang fällt aus. Sammelt also nicht nur Zuversicht, sondern vor allem Tatendrang. Aber erstmal vielen Dank für diese Session, Reinhard.
Vielen Dank, Zackes.